Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Ja, der Titel sagt es schon, wir sprechen heute über die Fails of Therapy. Das ist natürlich ein bisschen ein zugespitzter Titel. Wir hatten euch gefragt, eigene Erfahrungen, die ihr in Therapien gemacht habt, einzuschicken, die für euch irgendwie problematisch oder schwierig waren oder irgendwie ungut gelaufen sind. Und wir haben unglaublich viele Zuschriften bekommen. Ich weiß nicht, ob wir je bei einem Thema so viele Zuschriften erhalten haben. Das heißt, das Thema ist wohl wirklich relevant und beschäftigt ganz offenbar sehr viele.
Bevor wir in die Folge einsteigen, möchten wir euch gerne noch einmal auf unser Buch aufmerksam machen. Jetzt bin ich schon wie meine Eltern, wie Erziehung über Generationen wirkt. Wie vielleicht die eine oder der andere schon gehört hat, wird das Buch jetzt im März erscheinen und ist nun schon vorbestellbar. Es gibt noch einige wenige signierte Ausgaben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Interesse an diesem Buch habt. Uns hat das Thema sehr interessiert, nämlich wie Erziehung, unterschiedliche Erziehungsstile in unsere psychische Struktur hineinwächst, uns auch im Erwachsenenalter prägt und wie über Erziehung bestimmte Muster der Erfahrung von Generation zu Generation weitergetragen werden. Das Buch ist so eine Mischung aus persönlicher Prägung, über die man bei sich nachdenken kann, und aber auch Gesellschaftsgeschichte, weil die Geschichte unserer Gesellschaft sich auch in unterschiedlichen Formen der Erziehung erzählen lässt. Also von autoritären Prägungen über dem, was wir als Millennials erfahren haben in unserer Erziehung, bis hin zu moderneren, aktuelleren Erziehungsansätzen wie der bedürfnisorientierten Erziehung. Link findet ihr in den Shownotes.
Außerdem wird es zu dieser Folge wieder eine Vertiefungsfolge geben, wo wir weitere Fails of Therapy aufgreifen. Das findet ihr wie immer auf Patreon und auch hierzu gibt es einen Link in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Wichtig ist uns für diese Folge, dass wir uns nicht mit ethischen Fällen hauptsächlich beschäftigen wollen. Es kann schon auch mal dann in diese Richtung gehen. Aber zu Grenzüberschreitungen in der Psychotherapie haben wir auch schon eine eigene Folge gemacht. Da würden wir dann auf diese verweisen. Es geht uns in dieser Folge um Fehler in Therapien. Und Fehler sind ja erst einmal etwas, würde ich sagen, was ganz Menschliches ist. Ich glaube, und das ist uns wichtig für diese Folge, es geht nicht darum, mit einem Finger der Schuld auf einen ach so schlechten Therapeut oder Therapeutin zu zeigen, sondern uns Situationen anzuschauen und eher zu versuchen zu verstehen, was passiert ist oder was vielleicht gefehlt hat. Fehler sind deswegen so interessant für Therapien, weil sie ganz unterschiedliche Wirkungen entfalten können. Ein Fehler kann sehr destruktiv wirken, kann aber auch, wenn man eine Fehlerkultur in sich hat oder in der Therapie etabliert hat, unter Umständen sogar zu einem Entwicklungsprozess führen. Also dass man daraus aus einem Fehler, der in der Therapie gemacht wurde, vielleicht etwas, sagt man ja auch so, aus Fehlern lernen kann.
Psychische Störungen nach psychoanalytischem Verständnis beruhen im Wesentlichen auf Beziehungsstörungen, also etwas, was einmal in der Beziehung mit jemand anderem gefehlt hat und was dann ein Teil von mir geworden ist. Und Psychotherapie heißt letztlich das, was da so in mir festgeronnen ist, zum Beispiel eine Überzeugung, nichts wert zu sein oder eine Überzeugung, nicht interessant zu sein, wieder in Beziehung zu verwandeln, also wieder in die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin zu bringen. Und das bedeutet, dass meistens notwendig auch eine Störung in die Beziehung zwischen den beiden kommt. Und es passieren kann in einer sehr intensiven Dynamik, dass die Therapeutin etwas macht, was dem Patienten oder der Patientin genau das Gefühl gibt, jetzt wieder so uninteressant zu sein. Oder was das sonstige Thema sein mag. Und so ein Moment kann aber genau ein Dreh- und Angelpunkt auch in einer Therapie sein, wenn er eben produktiv genutzt wird. Ich glaube, wir werden uns damit beschäftigen, wie man einen solchen Moment produktiv nutzen kann. Wenn wir jetzt die Schilderungen von Betroffenen uns genauer anschauen, heißt es natürlich, dass es erstmal auch nur eine Perspektive ist auf einen Therapieprozess, dass es uns aber, wie du gesagt hast, nicht darum geht, jetzt irgendwie Schuld zu suchen, sondern etwas zu lernen und zu verstehen daran. Deshalb haben wir die Schilderungen auch nicht nur anonymisiert, sondern auch ein wenig abgewandelt, um ihnen jetzt auch irgendetwas Identifizierbares zu nehmen. Bevor wir jetzt in die Schilderungen einsteigen, ist es vielleicht ganz hilfreich, einen orientierenden Rahmen zu haben. Was würdest du denn sagen, macht einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin, wie immer man das auch verstehen mag, aus?
Also das ist, glaube ich, eine sehr komplexe und vielschichtige Frage. Vielleicht als erste Orientierung kann man einen Bewertungsmaßstab nehmen, den wir von unserem Berufsverband eigentlich haben, der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung, der wir angehören. Und um Ausbildungskandidaten besser einzuordnen, wo sie stehen und wie sie behandeln, gibt es so eine Art Trias, auf die besonders geachtet wird. Und das ist einmal, wie gut ist der Therapeut oder die Therapeutin im Kontakt mit dem Patienten? Zweitens, wie adäquat sind die Interventionen, die der Therapeut gegeben hat? Und drittens, die Frage danach, welche Theorie hat der Therapeut über den Patienten? Also Therapien sozusagen sollten nicht einfach ohne Idee ins Blaue hineingeführt werden, sondern der Therapeut braucht immer eine Idee davon, um was es bei dem Patienten eigentlich genau gehen könnte. Zum Beispiel kann dazu eine gute Diagnostik gehören.
Man hört hier auch heraus, dass wir uns vor allem auf psychodynamische Therapien konzentrieren, einfach weil wir dazu am besten etwas sagen können. Vielleicht kurz nur zur Vertiefung. Was ist denn mit emotionalen oder empathischen Kontakt gemeint als die Basisfähigkeit eines Therapeuten?
Ja, im Grunde meint das sowas wie die Fähigkeit, mit dem anderen in einen verstehenden Kontakt zu kommen. Also da ist natürlich eine Voraussetzung, erstmal überhaupt mit sich selbst in einem relativ guten Kontakt zu sein. Deswegen ist es auch wichtig, übrigens die Lehranalysen zu machen, also die Selbsterfahrung. Und vielleicht auch aber sich in andere Perspektiven hineindenken zu können und vielleicht in Welten, die einem selber unter Umständen noch fremd sind und trotzdem irgendwie versuchen, in das Verstehen zu kommen, wie ein anderer die Welt sieht und erlebt. Das ist nicht unbedingt immer einfach, also einigen fällt es natürlich auch leichter als anderen, aber auch deswegen, weil es ja in Therapien um zum Teil auch massive Affekte geht oder auch um Situationen, die vielleicht einen starken Druck erzeugen und vielleicht auch einen starken Handlungsdruck, und es ist dann nicht immer leicht, in diesem, ich nenne es jetzt mal, schwingungsvollen Kontakt mit sich selbst und dem anderen zu bleiben.
Es ist auch deshalb nicht immer leicht, weil ja auch Therapeuten ihre eigenen Themen, ihre eigenen Verletzungen haben. Und gerade das dazu führen kann, den anderen oder die andere nicht wirklich wahrnehmen zu können. Also sag mal, ein Therapeut hat zum Beispiel das Thema mit Trauer und Verlust. Und wenn das Thema Trauer in den Raum kommt, wird beim Therapeuten etwas aktiv. Und es hält er vielleicht überhaupt nicht gut aus und muss das Thema jetzt irgendwie auf eine ganz rationale Ebene führen oder muss sofort Lösungen anbieten oder was auch immer. Und ist dann eigentlich bei sich, also bei seinen Themen. Im Grunde versucht der Therapeut gerade, seine Trauer zu regulieren und kann deswegen dann nicht mehr beim Patienten oder bei der Patientin sein. Dieser empathische Kontakt ist auch so etwas wie der Universalmaßstab, ob eine Intervention gelungen und gut ist oder nicht, weil es immer um die Frage geht, wie kommt das, was ich sage, beim anderen an? Und es ist möglich, dass etwas, was für die Person A total konfrontativ und überwältigend ist, für die Person B so ein super Wachrüttler ist. Und man kann das nicht sagen, nur weil es im Lehrbuch so steht, sage ich es jetzt immer so, sondern ich muss herausfühlen, wie wird das wirken oder wie wirkt das, was ich sage, auf den anderen? Wie erlebt der oder die das? Und nur wenn ich davon eine Vorstellung habe und beide in einem guten Kontakt miteinander sind, sind Interventionen auch hilfreich und treffend. Was würdest du denn sagen, worum geht es beim zweiten Punkt, die Angemessenheit von Interventionen?
Da kann man verschiedene Punkte sehen. Ein Punkt zum Beispiel ist für eine Therapie, denke ich, wichtig, dass der Therapeut nicht urteilend ist. Also, dass alle Themen Raum haben dürfen und sich entfalten können oder auch Empfindungen und nicht eine Bewertung in gut oder schlecht erfolgt. Also es ist jetzt so ein bisschen ein schwammiger Bereich, weil natürlich darf ein Therapeut sich freuen und das äußern und sagen, das ist schön oder das ist aber grenzübergriffig oder sowas. Also natürlich dürfen Bewertungen erfolgen, aber ich glaube, dieses Urteilen, und wir haben tatsächlich einige Zuschriften dazu erhalten, wie jemand aussieht oder wie ein Lebensstil ist und den von seiner eigenen Warte her zu bewerten, das sollte eigentlich in einer Therapie so nicht geschehen. Da ist man eigentlich auch wieder ein bisschen beim empathischen Kontakt, nämlich der Versuch, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist aber auch, denke ich, dass es ja in einer Therapie nicht darum geht, zu erfassen, ob man ein gutes oder schlechtes moralisches Leben oder wie auch immer führt, gesund oder nicht gesund, sondern dass eben gerade diese eigenen Themen, und die sind ja eigentlich gerade oft auch konfliktbeladen, irgendwo Platz haben dürfen. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger als Therapeut hier offen dafür zu sein.
Ich glaube, da geht es nicht nur jetzt um Sprachregeln, also ich formuliere so, dass ich keine Bewertung benutze,
ja,
sondern bei sich selbst zu hinterfragen, warum man in bestimmten Situationen eigentlich dazu neigt, zu bewerten. Ich denke, Patienten nehmen das ja sehr subtil wahr, ob da eine Bewertung ist. Manchmal reicht ja nur die Betonung des Hm, um etwas rauszufühlen. Und sofort ist das Thema der Scham da. Also ich möchte nicht, ich zeige mich und möchte nicht bewertet werden. Und meistens ja dann das Verbergen. Also dann erzähle ich es nicht oder ich erzähle es so, wie ich das Gefühl habe, dass es dem Therapeuten gefällt. Und schon bin ich eigentlich nicht mehr bei mir, sondern passe mich als Patient subtil den Vorstellungen von Therapeuten an.
Das finde ich eine wichtige Frage, die du da auch stellst, gerade als Therapeut, wenn man merkt, man hat irgendwie immer eine Tendenz, ja, jemanden zu bewerten oder vielleicht zu urteilen über jemanden, vielleicht auch nur bei bestimmten Patientinnen oder Patienten, wo das auftritt und wo man das besonders stark, diesen Impuls in sich verspürt. Und das aber als etwas zu, ja, wie du es gesagt hast, nehmen, um sich zu fragen, was könnte das jetzt eigentlich mit der therapeutischen Beziehung zu tun haben oder mit der Geschichte des Patienten oder natürlich auch im Umkehrschluss mit meiner eigenen Geschichte. Und so kann aus diesen Urteilssituationen auch da wieder etwas sein, wo man vielleicht etwas über die Therapie oder gegebenenfalls sich selber erfahren kann.
Ich glaube, dazu gehört zumindest in psychoanalytischen Therapien so etwas wie ein grundlegendes Verständnis für die unterschiedlichen Dimensionen, die eine Intervention haben kann. Also was sage ich sozusagen auf einer Sachebene und was bedeutet das eigentlich auf einer Beziehungsebene? Man könnte all das, was in einer Stunde so gesprochen wird, immer auf diesen beiden Ebenen verorten. Also zum Beispiel, der Patient kommt in die Stunde und sagt, ich habe heute richtig Angst, was kann ich nur tun? Und der Therapeut gibt die Antwort, ja hier, ich habe eine Übung, mit der können Sie die Angst bekämpfen. Oder wir können jetzt mal XY machen, dann geht's Ihnen besser. Und auf einer Sachebene wäre eine Frage gestellt, Patient möchte Hilfe haben und der Therapeut gibt eine Antwort, also das ist dir die Hilfe, ich gebe sie Ihnen, was völlig okay sein kann. Auf einer Beziehungsebene kann das aber noch ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, dass der Patient auf einer Beziehungsebene gerade sagt, ich bin total hilflos, ohne deine Führung kann ich mich nicht befreien. Und der Therapeut antwortet, ja stimmt, hier, ich helfe dir, ich weiß, wie du dich befreien kannst, ich kann dir den Weg weisen. Kann auch was ganz anderes bedeuten, aber das wäre eine Möglichkeit. Und Therapeuten, zumindest in solchen psychodynamischen Therapien, müssen immer überlegen, wie sie mit dieser Ebene von Beziehung umgehen. Also das Rollenangebot annehmen, ja, ich gebe dir das, wonach du gefragt hast. Oder die Rolle zurückgeben, könnte man ja auch machen, fragen, was hat Ihnen denn bislang geholfen? Wie können Sie sich selber helfen? Da hieß auf der Beziehungsebene zu sagen, ich traue dir zu, dass du dir selber helfen kannst. Oder überhaupt diese Rollensituation anzusprechen. Ich merke, dass Sie gerade ganz stark bei mir die Hilfe suchen und vielleicht das Gefühl haben, Sie bekommen von mir nicht das, was Sie eigentlich brauchen. Das wäre dann die Übertragung und Gegenübertragungsebene angesprochen. Also diese Dimensionen zu reflektieren, hilft, um wahrzunehmen, was eigentlich auch auf einer unbewussten Ebene in der Therapie passiert.
Ja, dann hatten wir ja noch drittens das psychodynamische Verständnis. Was würde man jetzt da genauer drunter verstehen?
Das hat der Psychoanalytiker Kurt Benecke in einem wunderbaren Vortrag, den wir gerne verlinken, theoriebasierte Psychotherapie genannt und betont, dass es wichtig ist, das Therapieverfahren in einem größeren wissenschaftlichen theoretischen Verständnis von der Psyche fußen und nicht einfach nur zusammengesetzte Tools und Werkzeuge sind. Das führt vielleicht dazu, dass es eben dann unterschiedliche Therapieverfahren und Schulen gibt, weil es unterschiedliche Theorien über die menschliche Psyche gibt. Aber es bedeutet, dass das, was ich tue, in einem größeren Verständnis ruht. Das heißt, einerseits, was die Diagnose angeht, warum entsteht eine Störung, was hat der Patient überhaupt für ein Problem, womit hängt das zusammen? Und es heißt aber auch, dass ich so eine Vorstellung der Gestalt des Ganzen habe, also wie hängen die einzelnen Dinge miteinander zusammen? Worum geht's hier? Eine Idee von dem, was Übertragung ist, eine Idee davon, was Regression ist und so weiter. Und jede Schule hat da ihre eigene Begrifflichkeiten, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass es so ein Rahmengerüst gibt, weil nur dann, glaube ich, auch so etwas wie ein Großes Ganzes entstehen kann in dem therapeutischen Arbeiten und Interventionen nicht einfach nur Reaktionen sind auf das, was jetzt gerade hier irgendwie als Problem entsteht, sondern aus einer Vorstellung von eben menschlicher Entwicklung, Lernprozessen, therapeutischen Prozessen heraus gründen. Dazu gehört eben auch die richtige Diagnose, also das ist ja in der Fachsprache im Grunde das, was der Patient hat, aber auch eine Vorstellung von Entwicklung im Sinne von Indikation. Also ist mein Verfahren, meine Herangehensweise das Richtige für diese Person und kann ich ihr das überhaupt bieten? Zum Beispiel was die Länge der Therapie angeht oder die Intensität. Also auch davon eine Vorstellung zu haben. Auch das gehört letztlich in ein, sage ich mal, Gesamtverständnis und einer wissenschaftlichen Reflexion von therapeutischem Herangehen.
Ist manchmal nicht so einfach, auch weil diese Theoriebildungen ja auch dynamisch sind, also auch durchaus innerhalb einer Therapie sich solche Veränderungen ereignen können, dass das auch während der Therapie angepasst werden muss.
Ja, das wäre sozusagen wieder die andere Seite, dass damit nicht gemeint ist, jetzt Patienten zwanghaft in sein Weltbild zu pressen oder unbedingt mit den Labels seiner Therapieschule zu belegen, sondern eben Theorie zu nutzen, um die Person zu verstehen, ihr näher zu kommen. Und nicht umgekehrt, die Person möglichst nahe an die eigene Theorie zu bringen.
Gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein und beginnen mit der ersten Geschichte.
Mein Analytiker meinte, es sei eine Vaterprojektion, dass ich meine Traumalandkarte nicht zu Hause erarbeiten will. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich über gewisse Dinge noch nie gesprochen habe und mich auch hier im Raum noch nicht sicher und verstanden genug fühle, um das zu besprechen. Sie hatten insgesamt 12 Stunden. Er meinte, das sei Widerstand und er wäre doch ein älterer Herr, der mir nichts antun könne, dass ich verstehen muss, dass er nicht mein Vater ist. Die Hörerin schreibt, dass sie dann die Therapie abgebrochen hatte, weil sie das Gefühl hatte, wir verstehen uns nicht. Ja, eine kurze Vignette, wie würdest du das jetzt hier hören?
Also ich finde, was man hier durchhört, ist, dass für mein Empfinden zumindest der Therapeut hier mit dem Kopf durch die Wand möchte. Und es hört sich an, dass er ein sehr hohes Tempo vorgibt, bei dem offenbar die Patientin nicht mit kann und sie das auch noch mitteilt. Also sie sagt, sie fühlt sich noch nicht sicher und verstanden genug, um das zu besprechen, also ihre Traumata zu besprechen. Was ich insgesamt was sehr Hoffnungsvolles finde, weil sie sich selber mitteilen kann, sagen kann, was sie braucht. Das kann auch nicht unbedingt jeder. Und es steckt ja auch in diesem noch nicht und noch nicht verstanden genug darin, dass sie vielleicht das potenziell aber sehen könnte für sich. Aber auch da wieder mit dem Kopf durch die Wand wird das gedeutet als Widerstand und sie soll ihn doch nicht mit ihrem Vater verwechseln. Er ist ein alter Mann, der ihr nichts antun könne. Und ich glaube, da hat die Theorie ein bisschen die Praxis erschlagen, weil das Wissen darüber oder ich sag mal die Übertragung hier so auf der bewussten Ebene anzusprechen, heißt noch lange nicht, dass die Emotion mitzieht.
Wenn man das jetzt wieder in die Beziehungsebene übersetzt, könnte man sagen, die Situation ist so. Der Analytiker möchte, dass die Patientin etwas macht. Eine Traumalandkarte malen. Die Patientin sagt, ich möchte das nicht, ich fühle mich nicht wohl. Und jetzt sagt der Analytiker im Grunde mit dieser Intervention, das ist Widerstand, sagt er, tu es trotzdem. Und spricht ihr eigentlich die Wahrnehmung ab, du verwechselst mich mit etwas. Also ich bin doch nur ein alter Mann, du nimmst mich nicht richtig wahr. Mach's, was ich möchte. Und ich glaube, dass darin eigentlich auf der Beziehungsebene dieses Missbräuchliche, wir wissen nicht, worum es geht, aber wenn man überlegt, es hätte zumindest so eine Dynamik, eigentlich reinszeniert wird zwischen den beiden. Also als würde er sie drängen dazu, etwas zu tun, was sie nicht will, und wenn sie das nicht macht, dann fängt er an, ihre Wahrnehmung zu manipulieren. Das ist jetzt in dem Sinne nicht im engeren Sinne ethisch gemeint, aber auf einer technischen Ebene passiert das. Und das wäre noch in dem Rahmen, wenn der Analytiker jetzt nach der Stunde merkt, Moment, wie bin ich denn da reingeraten, warum habe ich das denn so gesagt, dann könnte es ja sofort sein, dass er die Übertragungsdynamik versteht und in der nächsten Stunde genau das bespricht und eigentlich auch in dem Sinne den Fehler einräumen müsste, was, glaube ich, die Tür öffnen würde in ein gemeinsames Verstehen, was da passiert ist. So wiederholt es sich einfach und die Patientin hat die Fähigkeit, zum Glück sich dann zu schützen und zu sagen, ich fühle mich unverstanden, hier gehe ich weg. Also wieder ein Beispiel, dass es letztlich nicht um die richtigen Begrifflichkeiten geht, sondern ein Verständnis für die Übertragungsdynamik, das der Schlüssel ist, um in einer Therapie für den anderen wirklich hilfreich zu sein.
Ja, dann gucken wir uns noch eine andere Zuschrift an. Hier schildert jemand, ich hatte eine Therapeutin, die eine Armbanduhr trug, auf die sie im Verlauf der Stunde immer wieder sehr deutlich guckte. fast so, als sei sie gelangweilt und würde nur darauf achten, dass die Zeit vergeht. Sie stellte mir auch jede Stunde so merkwürdige Fragen wie: Wenn Sie heute ein Essen wären, was für ein Essen wären Sie dann? Mit meiner Feststellung, dass mir diese Fragen zu abstrakt sind, ging sie sehr bewertend um. Und auch hier schildert die Person, dass sie dann daraufhin die Therapie abgebrochen hat. Ja, also ich glaube, bei dieser Situation kann man sagen, dass hier der empathische Kontakt irgendwie gefehlt hat. Es beginnt mit der Uhr. Da kann man ja vielleicht schon sagen, natürlich muss ein Therapeut auch die Uhr im Auge behalten. Aber ständig auf die Uhr gucken, das wirft natürlich dann im Gegenüber Fragen auf, die dann unterschiedlich interpretiert werden, aber auf jeden Fall dann zu einer Interpretation führen werden. Und noch deutlicher wird es bei der Frage, wenn Sie ein Essen wären, was für ein Essen wären Sie dann? Die Person, die das schildert, schreibt ja, dass sie sagt, für sie sind diese Fragen zu abstrakt, sie kann damit nichts anfangen. In einer anderen Situation mit einer anderen Person könnte es ja sein, dass das irgendwie in den Moment passt oder dass daraus vielleicht irgendwie kreativ was angeregt wird, was dann vielleicht für den therapeutischen Prozess gegebenenfalls hilfreich ist. Ich glaube, hier, so wie es zumindest ja auch geschildert ist und geschrieben ist, wirkt es ja eher wie so eine Frage, die irgendwie ganz fast schon absurd eingebracht wird. Und ich glaube, dieses Gefühl des Absurden, das ist wieder dieses Nicht-im-Kontakt-Sein. Ich glaube, daher kommt das. Und das könnte jetzt mit der Therapeutin selbst zu tun haben. Es könnte ja auch sein, dass es etwas aus der Gegenübertragung heraus ist, also einem Gefühl, was sich in der Therapeutin einstellt, was sie dann allerdings agiert. Also auch hier wäre als Therapeut dann besonders wichtig, das zu reflektieren, zu überlegen, wie kommt es denn, dass ich eigentlich in der Stunde ständig auf die Uhr schaue und eigentlich auch da wieder zu versuchen, in etwas Verstehendes zu kommen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass es ein Thema von Abwertung gibt oder der Zurückweisung oder des nicht interessant genug Seins für den anderen. Zum Beispiel solche Themen, das kann man jetzt hier nicht rauslesen, aber über solche Fragen könnte man sich dann Gedanken machen.
Also die Therapeutin wird so jemand, die die Patientin im Grunde abspeist mit irgendwelchen Phrasen, die gar nicht richtig aus dem Kontakt kommen. Gegenübertragung agiert. Man könnte ja so sagen, eigentlich sollte das die Therapeutin nicht durch eine Handlung erst in den Raum bringen, sondern sie sollte es in sich wahrnehmen, ohne zu handeln, also ohne dass sie auf die Armbanduhr schaut. Das wäre eigentlich das Ideal. Sie könnte es jetzt an der Armbanduhr oder an diesen Fragen feststellen, wo sie merkt, sie handelt schon. Und vor allem an dem Punkt, wo die Patientin ihr das rückmeldet. Also die Patientin sagt ja eigentlich, das hat mit mir nichts zu tun, was du mich hier fragst. Ich kann damit nichts anfangen. Und das wäre ja der späteste Punkt, wo das die Patientin ja sogar macht, zu merken, ich bin in einer ganz bestimmten Rolle. Warum ist das so? Und das scheint hier nicht passiert zu sein, sondern eher, zumindest wie die Patientin das schildert, eher abwertend. Also dass die sich eher angegriffen gefühlt hat, die Therapeutin. Was dafür spricht, dass das vielleicht ein Bereich ist, wo bei ihr irgendein Thema liegt und sie da nicht draufschauen möchte und sie sich eher ertappt fühlt und dann eher sozusagen mit einer Gegenaggression die Tür verschließen möchte, als es wirklich als etwas zu nutzen, was in der Therapie dann vielleicht überhaupt erst diesen empathischen Kontakt herstellen könnte. Ein ganz guter Hinweis für Therapeutinnen und Therapeuten, ob es sich um ein eigenes Thema handelt oder jetzt etwas Spezifisches aus dieser Dynamik heraus ist, ist ja, ob sich das wiederholt. Also ob man das in anderen Stunden und mit anderen Patienten auch macht, die Rückmeldung öfter bekommt oder ob das etwas ist, was eigentlich sonst gar nicht zu dem passt, wie man sonst in Therapien ist. Und auch dann, wenn es sich um eine Gegenübertragung handelt, bedeutet das ja nicht, dass man dem dann nachgibt, sondern eigentlich es als Quelle des Verstehens nutzt. Also die Therapeutin, wenn sie jetzt in diese Rolle gerät, kann eigentlich nachvollziehen, wie sich die Patientin fühlt. Also vielleicht fühlen sie sich jetzt so, dass das, was sie sagen, für mich völlig uninteressant ist. Und darüber, über dieses entstehende Moment von Übertragung, Gegenübertragung, eigentlich einen Kontakt miteinander herstellen. Es soll sich ja eben nicht einfach wiederholen, sondern verstanden werden.
Ja, ich glaube, dann schließen wir erstmal diese Geschichte ab und hören mal in die nächste Geschichte rein. Hier schreibt jemand: Im Rahmen eines klinischen Aufenthalts stellte sich mein Bezugstherapeut bei der ersten Sitzung kurz vor und klärte mich unmittelbar darüber auf, dass es während der Therapie zu romantischen Gefühlen von meiner oder seiner Seite kommen könnte. In meiner vorliegenden Anamnese war ein traumatischer Missbrauch bekannt und ich fühlte mich infolge seiner Offenbarung gleich getriggert und nicht mehr sicher mit ihm.
Ja, was passiert hier aus deiner Perspektive?
Also erstmal kann man sagen, dass es sinnvoll ist, in einer Therapie zu Beginn über bestimmte Prozesse, die in Therapien oder Affekte, die auftreten können, aufzuklären. Der Patient weiß ja unter Umständen überhaupt gar nicht, was es bedeutet, eine Therapie zu machen und wie sich dann eine Therapie anfühlen kann. Und bestimmte Dinge können irritieren oder Gefühle auslösen und darf zu versuchen, ein bisschen aufzuklären, was in einer Therapie normal ist. Zum Beispiel, dass es zu Abhängigkeitsgefühlen kommen kann gegenüber dem Therapeuten, die manche Menschen sehr irritieren oder vielleicht mit viel Scham behaftet sind. Und dass das aber auch zum therapeutischen Prozess gehören kann. Insofern ist so eine Aufklärung erstmal sinnvoll und machen viele Therapeuten am Anfang. Das passiert hier aber nicht. Also der Therapeut durch seine Wortwahl bringt eigentlich eine Uneindeutigkeit rein. Also Uneindeutigkeit deshalb, weil unklar ist, was in einem professionellen Rahmen stattfindet und was diesen professionellen Rahmen vielleicht verlassen könnte. Und das hat, glaube ich, wesentlich mit zwei Punkten zu tun. Zum einen, dass er von romantischen Gefühlen spricht, was schon eine Wortwahl ist, die, finde ich, für ein Erstgespräch sehr nah ist. Und zum anderen auch...
Und auch nicht immer zutrifft. Also Abhängigkeitsgefühle, würde ich sagen, ist sehr häufig. Romantische Gefühle ist jetzt nicht unbedingt in jeder Therapie so gegeben.
Genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Also das ist schon etwas, das kann sein, aber das gehört nicht unbedingt zu jeder Therapie. Das heißt, das ist etwas, womit er sich vielleicht beschäftigt hat, aber nicht vielleicht ein Thema der Patientin gerade ist. Und selbst wenn, für eine erste Stunde, wie gesagt, sehr nah. Und das Zweite ist aber auch, dass er eine Selbstoffenbarung macht im Grunde. Nämlich, dass von seiner Seite auch romantische Gefühle entstehen könnten. Und in einer Therapie muss der Therapeut schon sehr darauf achten, dass er die Gefühle, die in ihm entstehen, in sich bearbeitet. Der Raum ist ja eigentlich für den Patienten da und nicht für die Gefühle des Therapeuten. Und ich glaube, dadurch kommt so eine Unklarheit rein, ob es in der Therapie nicht auch um ihn ein Stück weit gehen könnte. Und dadurch, glaube ich, verunsichert er die Patientin sehr stark, weil man natürlich nicht weiß, hat er sich ungeschickt ausgedrückt oder ist es jemand, der vielleicht ja bestimmte Grenzen, die in einer Therapie gehalten werden müssen, nicht halten kann.
Ja, also warum klärt der Therapeut in der ersten Stunde darüber auf, dass er sich vielleicht verlieben könnte in die Patientin? Das klingt ja wie eine Drohung. Also das heißt ja wie Achtung, bei mir könnte etwas losgehen. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund hier dieses traumatischen Missbrauchs ist ja damit eigentlich genau der neuralgische Punkt ausgesprochen. Also es könnten Grenzen verletzt werden. Und davor möchte ich jetzt hier warnen, so klingt die Aufklärung. Und es ist kein Wunder, dass die Patientin sich dadurch sehr verunsichert fühlt. Vielleicht ist es eine sehr ungeschickte Handhabung der Aufklärung. Vielleicht hat der Therapeut selber Angst vor etwas und möchte sich eigentlich mit der Aufklärung selbst beruhigen, indem er das sozusagen so irgendwie in den Raum
bringt.
Vorwegnimmt,
ja. Mhm.
Vielleicht ist es aber auch wiederum ein Agieren aus der Gegenübertragung. Also das oftmals wissen ja Bezugstherapeuten in der Klinik etwas von der Anamnese vorher. Und das hier wiederum, ohne es zu reflektieren, schon wieder als Handlung ein Stück weit dieses Thema, um das es geht, inszeniert wird. Aber eben in einer Weise, die nicht produktiv ist, die der Therapeut nicht erstmal in sich bearbeitet, sondern die gleich als Handlung in den Raum kommt und dadurch im Grunde von der ersten Minute an das Vertrauensverhältnis, naja, zumindest sehr stört.
Mhm.
Dann gehen wir mal zu einer anderen Fallschilderung über, die uns eine Hörerin eingeschickt hat.
Ich kam zur ersten Therapiestunde und berichtete von hypochondrischen und anderen Ängsten, die mich bereits seit Jahrzehnten begleiteten. Nach 3 Sitzungen sagte ich, dass meine hypochondrischen Ängste plötzlich vollständig verschwunden seien und sich das für mich sehr seltsam anfühle. Ich äußerte die Befürchtung, nun keinen Grund mehr zu haben, weiter zur Therapie zu kommen oder dass der Therapeut sagen könnte, die Therapie sei bereits beendet. An diesem Punkt ging er auf mich ein und beruhigte mich, indem er sagte, dass aus seiner Sicht ein Therapieende noch nicht absehbar sei. Ich öffnete mich sehr schnell und erzählte ihm von tiefen, irrationalen Ängsten, die mich seit Jahrzehnten verfolgten. Er validierte meine Gefühle und ich fühlte mich gesehen und gehört. Gleichzeitig bemerkte ich jedoch, dass ich jede seiner Äußerungen auf die Goldwaage legte und jede Geste und jede Mimik zu interpretieren versuchte und stark auf mich bezog. Nach den Sitzungen war ich extrem aufgewühlt und hatte häufig das Gefühl, mir werde der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich sprach mit meinem Partner darüber, der sich zunehmend Sorgen machte, da ich schlechter schlief und insgesamt ängstlicher wurde. Von meinem Umfeld werde ich eigentlich nicht als ängstlich, sondern eher als selbstbewusst wahrgenommen. Nun fühlte es sich jedoch an, als hätte ich meine Souveränität verloren. In einer Sitzung fragte er mich, ob ich Harpe Kerkeling kenne, der sehr selbstironisch über seine Hypochondrie gesprochen habe, und ob ich schon einmal versucht hätte, mein Problem auf diese Weise anzugehen. Das irritierte mich sehr und ich sagte leise, ich hätte Angst, er könne mich nicht ernst nehmen. Darauf reagierte mit den Worten, das finde ich jetzt ganz schwierig. Wenn ich sie nicht ernst nehmen würde, hätte ich sie heute nicht dazwischen geschoben. Ich wurde still und fühlte mich sehr klein. In den folgenden Sitzungen fiel mir seine Müdigkeit auf. Ich hatte den Eindruck, er sei unkonzentriert. Nach solchen Sitzungen fühlte ich mich elend, klein und verlassen, obwohl ich über ein gutes soziales Netzwerk verfügte. Ich wusste, dass ich das ansprechen musste und tat dies schließlich nach mehreren schlaflosen Nächten. Er entschuldigte sich mit den Worten, wir sind auch nur Menschen, und fragte mich, ob ich noch Vertrauen in die Therapie hätte. Ich sagte ja, was jedoch nicht stimmte. Ich hatte keine Kraft mehr, einen neuen Therapeuten zu suchen. Ich begann, ihm gefallen zu wollen und interessant genug zu bleiben. Es kam vor, dass er kurz wegnickte. All das redete ich mir schön und suchte die Gründe bei mir selbst. Einmal schrieb ich ihm eine E-Mail, in der ich ihn fragte, wie er unsere therapeutische Beziehung einschätze. Er wischte dies beiseite und sagte, er sehe keine Probleme. Irgendwann resignierte ich und beendete die Therapie. Ich vermittelte ihm sogar den Eindruck, die Therapie sei für mich erfolgreich gewesen. Die Wut kam erst später, sodass ich mir schließlich eine neue Therapeutin suchte, um aufzuarbeiten, was ich in dieser Therapie erlebt hatte. Ja, das ist jetzt eine längere Fallgeschichte. Was würdest du jetzt sagen, wie würdest du jetzt hier die Dynamik beschreiben?
Also erstmal ist es vielleicht ein ganz gutes Beispiel für das, was wir am Anfang der Folge gesagt haben, dass hinter vielen psychischen Störungen eigentlich verinnerlichte Beziehungsstörungen stehen und Therapie bedeutet, diese Beziehungsstörungen wieder flüssig zu machen. Sie kommt mit hypochondrischen Ängsten, die nach 3 Sitzungen, also sehr, sehr schnell, sich auflösen, weg sind. Und das Symptom, was sie erstmal so für sich hatte, wird zu einem Symptom in der therapeutischen Beziehung. Nämlich, dass sie ganz starke Verlustängste gegenüber dem Therapeuten bekommt. Die Befürchtung, er könnte sie jetzt wieder loswerden wollen und er will vielleicht mit ihr gar nicht arbeiten. Dann ist hier eigentlich ein sehr regressiver Prozess beschrieben. Also die Patientin fühlt sich sehr, sehr abhängig, legt jedes Wort von ihm auf die Goldwaage, sagt sie. Also ist sehr, sehr verletzlich und empfindlich durch das, was er sagt. Es geschieht aber auch viel Gutes. Also er validiert meine Gefühle, sie fühlt sich gesehen. Ich glaube, je tiefer diese Regression kommt, desto mehr verliert die Patientin auch etwas den Boden unter den Füßen, kommt in einen psychischen Zustand, den sie so von sich nicht kennt, was in Therapien durchaus vorkommen kann.
Was ja auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass so eine Aufklärung, wie wir sie vorhin beschrieben haben, mit den Abhängigkeiten ja hilfreich sein kann für eine Einordnung. Ja.
Also ich glaube, bis zu dem Punkt ist ein intensiver analytischer Prozess beschrieben, so hört sich das für mich an. Was, glaube ich, wichtig ist in so einem therapeutischen Verlauf, ist, dass die Patientin so ein Gefühl von wirklichem Halt bei ihrem Therapeuten finden kann. Also sich gehalten fühlt, selbst in diesen schwer aushaltbaren Zuständen. Und dass sie das so destruktiv erlebt, diesen Prozess, glaube ich, hat damit zu tun, dass sie sich nicht gehalten fühlt. Halt würde hier auch bedeuten, dass die beiden auch die sehr schwierigen Gefühle, die hier, glaube ich, im Raum sind, bearbeiten können miteinander. Also ich lese das hier, dass sie ganz starke Wünsche eigentlich nach Beziehung, nach Nähe dem Therapeuten gegenüber hat, aber eben vielleicht auch Momente der negativen Übertragung, also auch des Ärgers darauf, dass er vielleicht nicht verfügbar ist, dass Pausen sind und all die Themen, die da vielleicht drinstecken. Man kann es jetzt hier nicht so ganz aus den kurzen Schilderungen erschließen. Und sie erlebt den Therapeuten dann so, dass er in dieser Phase eigentlich für sie nicht ganz so verfügbar ist, wie sie es bräuchte. Also ich verstehe diese Sache mit Harpe Kerkeling so, dass sie nicht als hilfreichen Perspektivwechsel, so als Erleichterung, Lockerung, wie man es vielleicht in irgendeinem anderen Kontext verstehen könnte, sondern eigentlich als ein Weggeschobenwerden. Also nimm dir doch mal ein Vorbild an jemand anderem, wie der das so macht, antwortet quasi auf einer Ebene von sehr kognitiv erwachsenem Angebot von Ironie. Und ihr Vorwurf, also jetzt könnte man sagen, da kommt die negative Übertragung auch mit rein, du nimmst mich nicht ernst, auf die reagiert er, wie sie es hier schildert, mit Abwehr. Also stimmt doch gar nicht, ich bin doch überhaupt nicht so. Sonst hätte ich ihnen ja nicht einen Extratermin gegeben. Das heißt eigentlich nicht die Übertragung annehmen, sondern im Grunde auf so einer Realebene abwehren. Also du siehst mich nicht so, wie ich wirklich bin.
Ja, vielleicht aus dem Gefühl ja heraus, viel gegeben zu haben. Also sie dazwischen geschoben zu haben, könnte ja das Gefühl von seiner Seite gewesen sein, ich gebe doch schon so viel und vielleicht darüber ein Ärger, statt eben da an der Stelle vielleicht eine Tür zu öffnen und zu gucken, was sind das eben genau für Nähewünsche oder Abhängigkeitsgefühle, die da im Raum sind, die das Gefühl vermitteln, dass es noch sozusagen nicht genug jetzt aus seiner Perspektive gesprochen ist.
Das könnte ja, wie gesagt, man kann es ja nicht so erschließen, aber es könnte ja zum Beispiel die Dynamik von Übertragung gegen Übertragung hier sein. Das Gefühl, immer mehr zu brauchen, auf der einen Seite immer abhängiger zu werden, auf der anderen Seite das Gefühl, immer mehr zu geben und es reicht nicht. Und das könnten ja Übertragungsrollen sein. Und ich glaube, es wäre wichtig, genau diese Dynamik ins Gespräch zu bringen, dass es den beiden möglich wäre, das miteinander zu klären, was zwischen ihnen passiert.
Ja, es könnte ja auch sein auf Seiten des Therapeuten, also das mit Harpe Kerkeling oder auch das Einnicken, dass das Distanzierungsversuche waren von Seiten des Therapeuten, wäre ja denkbar, dass das eine agierte Gegenübertragung war.
Es wird mir zu viel.
Genau, um dem Gefühl, es wird mir zu viel, irgendwie wieder auszuweichen. Und das könnte vielleicht ganz feinsinnig von der Patientin erfasst worden sein, dass das eben ein Distanzierungsversuch ist. Weiß man jetzt natürlich nicht, aber dafür bräuchten wir mehr Infos. Aber das könnte so eine Dynamik sein.
Und letztlich, weil die Patientin den Therapeuten dann so erlebt, dass er sich eher entzieht, dass auch vielleicht dieses Gefühl, er entzieht sich, es ist nie genug, nicht richtig durchgearbeitet werden kann, hat sie am Ende das Gefühl, an diesem Punkt, wo sie eigentlich den meisten Halt bräuchte, findet sie den Therapeuten nicht. Und es geht auseinander und sie versucht, sich selbst alleine wieder zu stabilisieren. Ihre Versuche, es irgendwie durchzudringen zu ihm mit der Mail oder mit dem sie anspricht, dass sie ihn müde erlebt, hat sie das Gefühl, der Therapeut wehrt das auch ab. Ne? Also wir sind auch nur Menschen und es stimmt gar nicht, ich sehe keine Probleme. Also sie dringt nicht zu ihm durch. Das Thema kann nicht bearbeitet werden zwischen den beiden. Und deswegen entwickelt sich daraus auch nicht wirklich eine Entwicklung, wie sie vielleicht möglich wäre, wenn die beiden in diesen Kontakt gekommen wären. Ja, also es ist nicht so ganz leicht zu sagen jetzt aus der Schilderung, was genau passiert ist, wie sozusagen die einzelnen Dynamiken da gelaufen sind. Das kann man aber zumindest sagen, dass dieser förderliche Halt so nicht entstanden ist und vielleicht der Therapeut sich da eher zurückgezogen hat an der Stelle.
Ja, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Punkt und gehen dann zur nächsten Geschichte. Und da geht es um einen Therapieabbruch. Und wir haben relativ viele Zuschriften erhalten, wo es um eine plötzliche Beendigung seitens des Therapeuten oder der Therapeutin ging, also die ohne Ankündigung kam, wo entweder die Stunden plötzlich leer waren und das vorher nicht angekündigt wurde oder wo tatsächlich die Therapie plötzlich gefühlt wie aus dem Nichts beendet wurde.
Was schon fast dann auch wieder in den Bereich von ethischen Fragen geht, weil es eigentlich zur ethischen Verantwortung gehört, das Ende der Therapie ausreichend lange vorzubereiten und zu thematisieren.
Ja, also hier schreibt jemand, die Therapeutin machte nach circa 1,5 Jahren ohne Vorbereitung mit der Therapie Schluss. Weil ich an diesem Tag keinen Sinn in einer bestimmten Übung gesehen habe und nicht so zugänglich war, mir ging es richtig schlecht. Sie hat dann gesagt, sollen wir Schluss machen? Ich dachte, Schluss für heute. Aber sie wollte dann direkt die Stunden abmelden. Ich habe mich nie wieder bei ihr gemeldet. Natürlich hatte ich stark zu kämpfen. Niemand hält mich aus, nicht einmal meine Therapeutin.
Ja, es ist ein Beispiel, was etwas die Konsequenzen zeigt, die es geben kann, wenn das Therapieende nicht gut bearbeitet wird. Therapie ist immer auch Beziehung, selbst dann, wenn sie auch negative Aspekte enthält. Und hier über 1,5 Jahren ist ja eine Beziehung zwischen den beiden entstanden. Und die Patientin erlebt es so, dass die Therapeutin abrupt Schluss macht, weil die Patientin keine Lust auf eine Übung hatte. Also irgendwie vielleicht es eine Schwierigkeit zwischen den beiden in der therapeutischen Arbeit gab. Und dadurch, dass diese Schwierigkeit aber nicht bearbeitet in der Beziehung bearbeitet wird, sondern zum Abbruch der Beziehung führt, schließt die Patientin für sich, anscheinend bin ich so unerträglich für jemand anderem, wenn ich diese Seite mal zeige, nicht mitmachen will oder was auch immer, worum es da geht.
Ja, oder kein Sinn heißt ja eigentlich vielleicht, dass man darüber erstmal reden kann, warum das als sinnlos empfunden wird, was da eigentlich, was der Grund dafür ist.
Also wenn ich dich mir mit meinem negativen Gefühl zeige, dann schmeißt du mich raus, dann reißt die komplette Beziehung ab. Wir wissen jetzt gar nichts über die Geschichte. Vielleicht ist das gerade auch das Thema oder die traumatische Wiederholung. Und es führt zu einem so tiefen Vertrauensbruch, dass die Person sagt, sie möchte nie wieder sich auf so eine Art von Beziehung einlassen. Also ich glaube, dass das einen ganz sensiblen Punkt getroffen hat. Das Gefühl, wenn ich mich wirklich zeige und nicht mitmache, so wie du es willst, sondern versuche zu zeigen, das, was ich will, dann geht die ganze Beziehung kaputt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dieses Therapieende im Vorhinein zu thematisieren, zu bearbeiten, Gedanken, Gefühle, die damit auftauchen, zu besprechen, weil es sonst ganz schnell in diese Richtung auch gehen kann, es so zu erleben. Und als Therapeut weiß man es ja dann nicht mehr, weil der Patient ja nicht mehr kommt. Man kann es nicht nachträglich bearbeiten oder vielleicht kann man es auch manchmal. Auf jeden Fall ist es etwas, was man, glaube ich, gar nicht unterschätzen darf in seiner Bedeutung, die es für einen Menschen haben kann. Es ist eine tiefe emotionale Beziehung, die an den neuralgischen Punkt des Endes, der Trennung, des Verlassenwerdens geht. Und ist eben dann eben nicht nur eine professionelle Beziehung, wo Stunden auslaufen, kein Geld mehr da ist und man deswegen halt dann nicht mehr weiter zusammenarbeitet.
Ja, ich würde hier noch übrigens sagen, weil die Person ja schreibt, sie sieht keinen Sinn in einer Übung, sie war nicht so zugänglich, mir ging es richtig schlecht, dass es ja auch da um etwas gegangen sein könnte, wo, also gerade wenn es jemandem wirklich schlecht geht, manche Menschen reagieren damit darauf, indem sie sich verschließen oder ihnen die Worte vielleicht schlicht und ergreifend fehlen, um das, was in ihnen vorgeht, offen schildern zu können. Und ich glaube, das könnte ja, jetzt, da müsste man wieder mehr Informationen haben, aber es könnte ja vielleicht gerade an der Stelle wichtig gewesen sein für die Person, dass man auf sie zugeht, sozusagen einen extra Schritt macht, zu versuchen, das, warum es ihr an dem Tag so schlecht ging und warum sie sich nicht öffnen kann und keinen Sinn in Übungen sehen kann, erstmal zu versuchen zu sortieren und zu erfassen, um erstmal überhaupt so einen Boden vielleicht zu bereiten, eine vielleicht Übung zu machen. Und ich glaube, das ist schon wahrscheinlich wie ein Stich ins Herz gewesen, könnte ich mir vorstellen, dann, dass an der Stelle aber ein Abbruch, ein Beziehungsabbruch erfolgt. Also wenn man so will, vielleicht eigentlich in einer Situation einer hohen Not, also so würde ich das jetzt zumindest hier so rauslesen, passiert eigentlich, wird dem sozusagen nochmal eins oben drauf gesetzt. Ja. Also da ist vielleicht jemand, der eigentlich übersehen wird in seinem Schmerz.
Ja, und vielleicht, das wissen wir jetzt hier natürlich alles nicht, aber ein sehr technisches Verständnis von Psychotherapie vorherrscht. Also Psychotherapie ist, ich mache ein bestimmtes Programm und wenn du nicht mitmachst, dann kannst du gehen, so ungefähr. Das wäre ja sozusagen wiederum eine Schwierigkeit eigentlich im empathischen Kontakt. Also eigentlich in dem Verweigern der Übung steckt eigentlich eine Beziehungsbotschaft. Ich möchte, dass du mir richtig hilfst. Und das, was du machst, hilft mir nicht. Und das zu hören auf einer emotionalen Beziehungsebene wäre eben was ganz anderes als die Frage, macht jemand jetzt mit beim Programm oder nicht? Und dann, wenn er nicht mitmacht, dann kann er gehen. Natürlich wissen wir, wie gesagt, jetzt nicht die genauen Umstände hier.
Ja, dann setzen wir mal einen Punkt hinter diese Geschichte und hören uns die nächste Geschichte an.
Ich hatte per Mail ein Erstgespräch bei einem Therapeuten vereinbaren wollen. In der E-Mail äußerte ich meine Symptomatik. Darunter gehörten unter anderem Suizidgedanken und dass ich Wut nach außen ausagierte. Letzteres hatte ich in einer vorherigen Therapie endlich gelernt, sonst richtete ich Wut nämlich immer gegen mich selbst, auch verbunden mit selbstverletzendem Verhalten. Ich war trotzdem anderen Menschen gegenüber nie gewalttätig. Ich lernte einfach, dass ich Wut auch in ein Kissen boxen darf und mir selbst nicht schaden muss. Außerdem hatte ich zuvor eine ADHS-Diagnostik erhalten und erwähnte dies auch in der E-Mail. Der Therapeut rief mich nun an und sagte ungefragt, dass das sicherlich kein ADHS sei, ich Borderline-Patientin bin. Darauf widersprach ich und habe auch ausgedrückt, dass nicht jede Symptomatik, die auch bei Borderline auftreten kann, Borderline bedeutet. Ich bin auf jeden Fall zum Erstgespräch zu ihm gegangen und er hat mir direkt einen langen Fragebogen zu Persönlichkeitsstörungen vorgelegt und bei den Borderline-Fragen nachgefragt, ob einige Items denn wirklich nicht auf mich zutreffen. Er wollte wirklich um Biegen und Brechen seine Annahmen bestätigen. Danach bin ich nie wieder hin.
Ja, also auch davon haben wir tatsächlich einige Zuschriften erhalten, wo Menschen sehr schnell Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert wurden. Mit schnell meine ich innerhalb der ersten oder der ersten Sitzungen oder auch sehr jungen Menschen, wo man in der Regel eigentlich erstmal sagt, da ist man ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig, weil sehr junge Menschen sich noch in einer Persönlichkeitsentwicklung befinden und man deswegen vorsichtig ist, da von Persönlichkeitsstörungen zu sprechen. Hier ist jetzt der Fall, dass die Person per E-Mail Kontakt aufgenommen hat und ihre Symptomatik geschildert und hier aufgrund dieses E-Mail-Kontaktes, also noch nicht mal ein persönliches Gespräch, bereits gewisse diagnostische Schlüsse gezogen wurden. Der Therapeut ruft dann an und spricht sofort von Borderline und es ist dann die Patientin, was ich ja auch bemerkenswert finde, die sagt, ja, aber manche Symptome, die auch bei Borderline auftreten, treten doch auch bei anderen Störungen auf. Also eigentlich ordnet sie das diagnostisch ein. Und auch dann in dem Erstgespräch, auch da, es werden Persönlichkeitstests vorgelegt. Das wird in manchen therapeutischen Praxen so gehandhabt, aber auch da würde mir auffallen, dass es wieder kein persönliches Gespräch ist, sondern es wieder über das Schriftliche erfolgt. Und auch da fühlt sich die Patientin dann aber vom Therapeuten bedrängt. Er fragt nach, ob sie denn wirklich nicht doch bestimmte Symptome hätte, die da auf seinen Persönlichkeitsfragebogen für Borderline sprechen würden. Und insgesamt würde ich hier schon sagen, dass es sich meines Erachtens nicht um eine seriöse Diagnostik handelt. Man kann eigentlich nicht aus einem E-Mail-Kontakt und auch nicht in einem ersten Gespräch schon auf so schwere Diagnosen schließen wie Persönlichkeitsstörungen, sondern muss sich dafür Zeit nehmen, die Person erst einmal kennenlernen. Und das erfordert eigentlich eine ausführliche Diagnostik.
Also man braucht eine Diagnose, um überhaupt mit den Krankenkassen abrechnen zu können. Also man muss immer eine stellen, sobald auch ein Kontakt zustande kommt. Man kann aber auch erstmal eine Verdachtsdiagnose stellen. Man sollte sich als Therapeut aber auch bewusst sein, dass diese Diagnosen Folgen haben. Also ich halte da sehr wenig von dieser Praxis, sagen wir mal, möglichst viel zu diagnostizieren und quasi jedes Symptom, was wir irgendwie geschildert bekommen, sofort in eine Diagnose zu übersetzen, weil das ja auch viele Folgen für eine Person haben kann. Also ich sag mal jetzt, eine Anpassungsstörung oder eine depressive Episode ist ja etwas, was irgendwie auch wieder abklingen kann. Eine Persönlichkeitsstörung ist eigentlich eine Lebenszeitdiagnose. Das heißt, wenn man das einträgt nach einer Stunde, ist das eigentlich eine Diagnose, die die Person unter Umständen ihr Leben lang in den Akten führt, was sehr folgenreich für Versicherungen, Berufsunfähigkeit und so weiter sein kann. Und da wäre ich schon sehr vorsichtig. Also wenn sie vorliegt, die Störung, muss sie natürlich diagnostiziert werden. Aber ich wäre sehr vorsichtig, da allzu schnell mit Diagnosen nach vorne zu preschen. Hier scheint es ja fast ein bisschen, als hätte der Therapeut irgendwie so eine Mission, es unbedingt zeigen zu wollen, dass Borderline vorliegt. Ich halte dieses Vorgehen auch per Fragebogen, Diagnosen, gerade so gravierende festzulegen, für schwierig.
Ja.
Nicht, dass man Fragebögen nicht auch hinzunimmt, die einem helfen, ein gutes diagnostisches Bild zu bekommen. Aber man sieht ja gerade an dem Beispiel, dass bestimmte Begriffe, die dann in Fragebögen vielleicht abgefragt werden, mit einer persönlichen Bedeutung belegt sind. Also hier zum Beispiel dieses Wut nach außen agiert. Man könnte sich vorstellen, in einem Fragebogen steht, ich agiere meine Wut nach außen aus. Oder ich zeige meine Wut viel nach außen. Und das ist dann irgendwie Borderline zugeordnet. Was auch schon per se komisch ist, was ich gar nicht so einfach so sagen würde. Mhm. Naja, aber angenommen, das wäre jetzt so ein Item in einem Fragebogen. Aber hier sagt die Patientin ja, dass sie für das Wut nach außen agieren für sie eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Nämlich dahinter steht ein Lernprozess. Sie meint mit nach außen agieren, ich habe bislang Wut immer sehr stark nach innen agiert und habe jetzt gelernt, meine Wut auch mehr nach außen zu zeigen. Und das war für mich ein wichtiger Prozess. Das ist was komplett anderes, als zu sagen, ich habe meine Wut nicht unter Kontrolle und es eskaliert die ganze Zeit und ich bin immer impulsiv unterwegs und so weiter. Also, und das heißt, ein diagnostischer Prozess heißt, diese Begriffe, die Worte, die ein Mensch verwendet, um seine Problematik zu beschreiben, nicht einfach nur irgendeinem Raster zuzuordnen, wo es irgendwie miteinander matcht, sondern sie erstmal zu verstehen, was will der Mensch damit eigentlich sagen und ausdrücken. Und ich glaube, so nähert man sich der Wahrheit der Diagnose dann irgendwie auch an. Also, was für eine Art von Wut ist das? Wie erlebt die Person das selbst? Wie erklärt die Person sich das auch selbst? Und so weiter. Und schon kommen komplett andere Muster und Tendenzen zustande. Und wenn man das so hört, wie sie es schreibt, dann kommt man eben wahrscheinlich eher weg von einem Borderline-Thema. Man kann es natürlich jetzt auch wiederum nicht aus diesem kurzen Zuschrift erschließen.
Ja, dann gehen wir zur nächsten Geschichte und hören mal, was diese Person geschrieben hat. Die Person erzählt von einer Therapieerfahrung bei einem Therapeuten. Die Person schreibt, wir begannen mit etwas, das er Neuropsychotherapie nannte. Ich sollte regelmäßig auf bestimmte Körperstellen klopfen, zum Beispiel an der Wurzel des kleinen Fingers, an der Schläfe, über den Augen, zwischen Nase und Oberlippe und dazu autosuggestive Sätze sagen, die begannen mit »auch wenn ich«. Ich sollte irgendwas mit Bezug zu meinem Leben einsetzen, also zum Beispiel »auch wenn ich im letzten Streit mit XY überreagiert und herumgeschrien habe«. Darauf folgte ein zweiter, immer gleichlautender Teil, nämlich »liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz«. Ich fühlte mich nicht richtig ernst genommen. Es kam mir albern vor, auf mir rumzuklopfen und mir zu sagen, dass ich mich voll und ganz liebte und akzeptierte, weil es schlicht nicht wahr war. Das also war Psychotherapie? Sich selbst einfach belügen? Nach einigen frustrierenden Versuchen gestand ich, dass ich mir diese Worte nicht abnahm. Er sagte, das mache keinen Unterschied. Ich sollte es mal mit dem folgenden Satz versuchen. Auch wenn ich mich nicht vollständig liebe und akzeptiere, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Ich wies ihn darauf hin, dass dieser Satz widersprüchlich sei, der sowohl eine Aussage als auch deren Gegenteil enthalte und dass beide Aussagen nicht gleichzeitig wahr sein könnten. Vom Klopfen auf bestimmte Körperstellen gehe es mir auch nicht besser. Überhaupt komme mir die Nummer ziemlich esoterisch vor. Irgendwann gaben wir den Versuch auf und legten den Fokus auf den Unterschied von schädlichen und hilfreichen Gedanken. Ein Gedanke war schädlich, wenn er nicht überprüfbar war. Etwa weil er sich auf die Zukunft bezog, wie etwa, ich werde beim Test morgen bestimmt durchfallen. Wenn er ein müsste oder sollte enthielt, zum Beispiel, ich sollte meine Mutter öfter anrufen. Oder wenn er mir nicht dabei half, mein Ziel zu erreichen. Wir begannen also schädliche Gedanken in meinem Leben herauszuarbeiten und durch hilfreiche Gedanken zu ersetzen. Ich wollte so gern eine gute Patientin sein, verzweifelte aber immer mehr bei dem Versuch, meine Formen selbstschädigenden Verhaltens zu operationalisieren. Also mit operationalisieren ist, denke ich, hier gemeint, die selbstschädigenden Verhaltensweisen methodisch so zu sortieren und zu versuchen zu
gute und schlechte Gedanken zu übersetzen. Ja, was würdest du sagen, was funktioniert hier nicht so gut in der Therapie zwischen den beiden?
Ja, ich glaube, in der Art und Weise, wie das geschrieben ist, hört man eigentlich ganz gut eine Diskrepanz zwischen dem, was die Therapie anbietet und dem, wie die Patientin das bewertet, was die Therapie anbietet. Es hört sich so an, dass sie das, was der Therapeut anbietet, nicht wirklich als hilfreich erlebt. Also es äußert sie ja sogar sehr klar. Und bringt es dann auch in die Therapie ein. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für ein Verfahren, zu immer zu schauen, passt das auch zur jeweiligen Person. Das ist etwas, was man versucht, am Anfang zu klären. Es ist nicht immer klar, aber es kann auch sein, dass es innerhalb einer Therapie dann erst so deutlicher wird. Und gerade wenn vielleicht jemand vorher noch nie eine Therapie gemacht hat oder sich bestimmte Schwierigkeiten vielleicht am Anfang noch nicht so gezeigt haben. Und ich glaube, hier wäre es sinnvoll gewesen, dann über genau das eben zu sprechen und was der Patientin da helfen könnte und gegebenenfalls auch über einen Verfahrenswechsel nachzudenken.
Also es kann ja gut sein, dass es für manche Menschen hilfreich ist, so eine autosuggestive Methode zu verwenden und sich solche Sprüche zu sagen. Die Patientin hier schildert aber, dass sie sich dadurch nicht ernst genommen fühlt und sie nimmt es auch nicht wirklich ernst, so lese ich den Text auch, und erlebt es eher so, dass sie sich selbst belügen soll, also dass das das Programm ist und fragt sich, ist das Psychotherapie? Es stimmt doch gar nicht, dass ich mich voll und ganz akzeptiere, und sie fragt sich, ob Therapie ist, sich das einfach irgendwie glauben zu machen. Und man spürt, finde ich, das, was die Patientin hier gebräucht hätte, ist eigentlich die Fragen, die sie wirklich beschäftigen, denen nachzugehen und da schon mehr in die Tiefe zu kommen. Also warum liebe und akzeptiere ich mich nicht ganz? Ich glaube, dass das Fragen sind, die die Patientin beschäftigen. Und sie kontert ja dann so schön den Therapeuten philosophisch, also indem sie sagt, die Sätze sind widersprüchlich und können nicht gleichzeitig wahr sein. Und sagt damit ja auch, das ist etwas, was sie in ihr mentales System so nicht integrieren kann. Und der Therapeut müsste eben, ich glaube, auch eigentlich merken, dass das, was er macht, überhaupt nicht in Kontakt mit der Patientin ist, gar nicht diese Wirkung entfalten kann, weil die Patientin was ganz anderes braucht, merkt es irgendwie auch, aber kann damit eben auch nicht wirklich mit einem empathischen Kontakt reagieren, sondern eigentlich nur mit dem nächsten Programm. Also jetzt kommt das schädliche Gedankensystem. Und auch wiederum, eigentlich ist es ein Programm, was er hat, was er durchzieht, was quasi schon vorliegt und was er jetzt appliziert auf die Patientin. Und man hat das Gefühl, da ist wenig Raum eigentlich für ihre Gedanken, für ihr Erleben, für ihr Sprechen, sondern sie muss bei etwas mitmachen, was er vorgibt. Das kommt schon darin, dass definiert ist von vornherein, was schädliche Gedanken sind. Also wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, wenn sie bestimmte Worte enthalten, wenn sie irgendwie nicht zielgerichtet sind. Das wissen wir ja gar nicht, ob die Patientin das auch als schädlich erlebt oder was sie eigentlich als schädlich erlebt, was sie überhaupt mit dem Wort schädlich verbindet und so weiter. Aber das steht alles schon fest. Und auch das geht daneben, weil es nicht wirklich eigentlich aus der inneren Welt der Patientin stammt. Sie schreibt es hier mit einer gewissen Distanz, mit einer ironischen Distanz, wie ich es hier lese. Aber sie schreibt auch, dass in der Therapie selbst sie das gar nicht so ironisch erstmal verarbeitet hat, sondern eigentlich verzweifelt war. Sie wollte eine gute Patientin sein. Ich glaube, sie sagt, sie wollte eigentlich mitmachen. Und konnte es nicht und hatte das Gefühl gehabt, sie wäre dann gut und richtig, wenn sie bei diesem Klopfen oder beim Sortieren der schädlichen Gedanken die Erwartungen des Therapeuten erfüllt. Das ist eigentlich die Übertragung gegen Übertragungsdynamik in deren Begegnung. Und sie versucht, sich anzupassen, aber sie kommt nicht da hinein, es so zu sehen, wie der Therapeut es gerne sehen will, dass es irgendwas hilft oder dass es die Gedanken verändert und erlebt es als ihr Defizit.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das aus etwas entwächst. Sie schreibt ja auch an einer Stelle, das also war Psychotherapie. Und das spricht ja dafür, dass sie zumindest an dieser Stelle nicht wusste, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Sie werden ihr ja auch so erstmal nicht vorgeschlagen an der Stelle. Und ich kann mir vorstellen, dass das für manche Menschen in einen Moment der Verzweiflung führt. Jemand kommt ja oftmals in eine Therapie, wenn er
nicht mehr anders weiter weiß.
Wenn er nicht mehr anders weiter weiß. Und dieser Versuch, gute Patientin zu sein, ist dann, glaube ich, der Versuch, okay, diese letzte Chance oder dieser letzte Ort, wo mir noch geholfen werden soll, vielleicht bin ich falsch. Vielleicht muss ich es nur genug wollen oder noch genug versuchen, dann klappt das vielleicht. Ist, glaube ich, auch ein Ausdruck dessen, dass eine Angst da ist, dass es oder eine Verzweiflung. Danach gibt es nichts anderes mehr. Dann kann mir vielleicht nichts mehr helfen.
Das finde ich ist dann irgendwie auch das Tragische oder Traurige an so einer Schilderung, dass dann in diesem Versuch, diese Hilfe, eigentlich den Kontakt zu finden zu jemandem, der einen versteht, sie an eine Wand läuft, die dann immer ihr Programm runterspult und die eigentlich überhaupt nicht zugänglich ist für das, was sie eigentlich bewegt und beschäftigt und immer nur dann das nächste Programm setzen kann.
Ja, und das glaube ich auch in der Haltung, das finde ich, deutet sich hier auch an, dass der Therapeut eigentlich schon bemüht war. Also er versucht ihr, glaube ich, ganz viel anzubieten, eben von dem, was er hat. Und gerade dieses Bemühen, dem anderen was Gutes zu geben. Und man fühlt sich aber gleichzeitig genau von dieser Person so unverstanden, obwohl man doch wahrscheinlich den Wunsch hat, ein Therapeut, der sollte doch verstehen, um was es mir geht. Das ist, ja, ich finde auch, wie du sagst, es hat was ganz Tragisches.
Also hier, glaube ich, geht es eigentlich um eine Indikationsfrage. Also die Frage, welches Verfahren, welcher Ansatz ist für welche Person das Richtige. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass wir unterschiedliche Verfahren in Deutschland haben, dass es nicht nur eine einzige Therapieschule und ein einziges Therapieverfahren gibt. Und es wäre, glaube ich, hier richtig gewesen, am Anfang zu merken, dass die Patientin mit dem, was ich hier anbieten kann, nichts wirklich anfangen kann, dass sie eigentlich nicht gut bei mir aufgehoben ist. Und dass man eben dann gemeinsam guckt, was ist eigentlich das, was die Patientin braucht. Ein anderer Ansatz, eine andere Art von therapeutischen Beziehungen oder so. Etwas, was vielleicht man muss es ja auch nicht selber bieten können, was vielleicht jemand anders besser bieten kann. Also vielleicht ist das Problem hier, dass der Therapeut ein bisschen zu sehr von seinem Verfahren überzeugt ist und er das Gefühl hat, das ist auf jeden Fall das Richtige. Und wenn es für dich nicht sich gut anfühlt, dann mach es einfach weiter, so ungefähr. Ja, es muss auf jeden Fall funktionieren. Ich weiß, dass es funktioniert. Aber das stimmt eben nicht so. Ja, ich glaube, jetzt haben wir mal eine ganze Palette von unterschiedlichen Fällen gehört und eine Idee davon gewonnen, worauf es in Therapien ankommt. Wir werden das noch weiter vertiefen und weitere Fälle in unserem Vertiefungsformat durchgehen, längere und kürzere, wo wir vielleicht nochmal ganz unterschiedliche Konstellationen kennenlernen werden. Wer da reinhören will, findet den Link zu dieser Vertiefungsfolge in den Shownotes. Wir hoffen, dass das für euch jetzt anregend interessant war, noch einmal hilft, vielleicht über den eigenen Umgang, vielleicht eigene Therapieerfahrungen, was auch immer, nachzudenken. Und freuen uns wie immer sehr über eure Rückmeldungen in den Kommentaren, über weitere Anregungen, Themen, Ideen, was immer euch durch den Kopf gehen mag.
Dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss.
Tschüss.